Ja, guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass wir sagen dürfen heute Morgen, wir haben einen Gott, der ist gut, er ist ein Gott der Liebe und es ist ein Gott, der persönlich ist, der dich, der jeden von uns wirklich sieht. Er weiß, dass du da bist. Und genauso wie er uns sieht und uns begegnen möchte, so hat er diesen Person Jephta gesehen. Jephta. Martin hat es uns schon ein bisschen erzählt. Auch diese Person hat eine ganz interessante Lebensgeschichte. Vielleicht sogar noch etwas interessanter als diejenige von Rahab, von der wir letzten Sonntag gesprochen haben. Als uneheliches Kind geboren, wurde er abgelehnt in der Familie, weggeschickt als junger Erwachsener. Und dann hat er sich entwickelt zum Rebell und zum Held. Und dann zu einem reifen Staatsmann. Und vor allem diese letzte Phase, da gab es eine Begebenheit, nämlich eine Begegnung mit einem Feind, mit einem anderen Volk, den Ammonitern. Die wollten nämlich das Land einnehmen, wo Jephta gewohnt hat. Und in dieser Begebenheit haben wir ein Vorbild, was wir für uns als Gemeinde übernehmen können. Sozusagen als typologisch, also als Typus. Können wir das übernehmen? Denn auch wir stehen immer wieder in Herausforderungen unseres Lebens und im Kampf. Im Kampf auch gegen unseren Widersacher, den Teufel. Und wenn ich jetzt die Bibel lese, dann lese ich aus dem Kapitel 11 vom Buch der Richter und ich lese die Verse 12 bis 15 und 24 bis 29 und 32 bis 33. Genau. Und Jephta sandte Boten an den König der Söhne Ammon und ließ ihm sagen, was habe ich mit dir zu tun, dass du gegen mich gekommen bist, um gegen mein Land Krieg zu führen. Und der König der Söhne Ammon sagte zu dem Boten Jephtas, weil Israel, als es aus Ägypten heraufzog, mein Land genommen hat, von Arnon bis an den Jabbok und bis an den Jordan, und nun gib die Länder in Frieden zurück. Da sandte Jephta noch einmal Boten an den König der Söhne Ammon und ließ ihm sagen, so spricht Jephta, Israel hat nicht das Land Moabs und das Land der Söhne Ammon genommen. Und jetzt erklärt er von diesem Vers 13 16 bis Vers 23, wie es tatsächlich abgelaufen ist. Und dann kommt im Vers 24 zu einer Schlussfolgerung. Ist es nicht so? Wen Chemosh, dein Gott, vor dir vertreibt, dessen Land nimmst du in Besitz. Und wen immer der Herr, unser Gott, vor uns her vertreibt, dessen Land nehmen wir in Besitz. Und nun bist du wirklich besser als Balak, der Sohn Zippors, der König von Moab? Hat er sich etwa in einen Rechtsstreit mit Israel eingelassen? Oder jemals mit ihnen einen Krieg angefangen? Während Israel in Heschbon wohnte und in seinen Tochterstädten und in Aroer und in seinen Tochterstädten und in all den Städten, die längs des Arnon liegen, 300 Jahre lang, warum habt ihr sie uns denn nicht in jener Zeit entrissen? Nicht ich habe gegen dich gesündigt, sondern du tust mir Böses an, indem du Krieg gegen mich führst. Es richtet der Herr, der Richter, heute zwischen den Söhnen Israels und den Söhnen Ammon. Aber der König der Söhne Ammon hörte nicht auf Jephtas Worte, die er zu ihnen gesandt hatte. Da kam der Geist des Herrn über Jephta. Und er zog durch Gilead und Manasse und zog nach Mizpa in Gilead und von Mizpa in Gilead zog er weiter zu den Söhnen Ammon. Und ab Vers 32, so zog Jephta zu den Söhnen Ammon hinüber, um gegen sie zu kämpfen. Und der Herr gab sie in seine Hand und er schlug sie von Aroer an bis dahin, wo man nach Minit kommt, 20 Städte und bis nach Abel-Keranim, eine sehr große Niederlage für die Söhne Ammon. So mussten sich die Söhne Ammon vor den Söhnen Israels beugen. Erstens, Jephta. Wir haben schon etwas gehört, Martin hat das sehr gut eingeführt. Jephta hatte eine ziemlich schwierige Kindheit. Also davon dürfen wir ausgehen. Er wurde eben, wie gesagt, als Kind, als Sohn einer Prostituierten auf die Welt gebracht. Und sehr wahrscheinlich hat es auch hier wieder um eine Tempelprostituierte gehandelt. Und sie hat einfach den Sohn ihrem Vater mitgegeben, damit sie weiter für ihren Gott diesen Dienst tun konnte. Und so ist Jephtha verachtet aufgewachsen unter seinen Söhnen, seinen Halbgeschwistern und mit seiner Schwiegermutter oder seiner Stiefmutter. Genau, so ist er aufgewachsen. Und die haben ihn abgelehnt. Die haben ihn abgelehnt. Und ich weiß wirklich nicht, dieses Thema, das Martin schon angesprochen hat, wenn man Ablehnung erfährt, was macht das mit einem Kind? Ich denke auch, Martin hat das gut gesagt, das spürt ein Kind und das kommt es schon im Mutterleibe und das bekommt es natürlich in voller Fülle mit über, wenn es aufwächst. Und dann haben sie Jephtha weggeschickt. Und ich bin überzeugt, eben, er sollte nicht mit ihnen erben. Du gehörst nicht zu uns. Ich denke, Ablehnung löst grundsätzlich mal zwei verschiedene Reaktionen in einem Menschen aus. Und das eine, das ist Rebellion. Man steht auf gegen alles und alle Autoritäten. Und das andere ist Minderwert. Das bedeutet, man schätzt sich selber viel geringer ein, als dass man tatsächlich ist. Und ich denke, Jephtha hat den Weg des Rebellen genommen. Denn als er weggejagt worden ist, ist er weitergezogen nordwärts, etwa 80 Kilometer weg von dort, wo er aufgewachsen ist. Und dann hat er begonnen, Männer um sich zu scharen. Er wollte eine Armee aufstellen und er hat das gemacht. Lauter junge Leute, die selber enttäuscht und abgelehnt waren, hat er gesammelt und um sich geschart und so eine Art Privatarmee oder eben eine Schutztruppe aufgebaut. Und vermutlich haben sie dann aber einen ganz guten Weg gefunden, denn sie waren in der Zwischenzeit in einem anderen Stamm und dort haben sie wie die Grenzen gesichert. So könnte man sich das vorstellen. Also gegen von Norden her angreifende Leute haben sie Stellung genommen und dann gibt es eine weitere Entwicklung im Leben von Jephtha. Denn Jephtha konnte sich in dieser Aufgabe entfalten. Seine Begabung zum Leiten kam zum Zug. Seine Begabung als Kämpfer oder auch als Stratege kamen zum Zug und entfalteten sich. Und er konnte große Siege feiern dort im Norden. Denn jetzt heißt es, Jephtha wurde ein Held. Und der Ruf dieses Helden Jephtha ist ausgegangen. Der hat sich verbreitet, auch weit in den Süden. Also auch dorthin, wo er ursprünglich hergekommen ist. Und dort in der Region um Gilead herum, dort hatten sie in der Zwischenzeit selber arge Probleme. Von Osten her drängte das Volk der Ammoniter rein in ihr Land. Und sie hatten mit Scharmützeln versuchten sie das Land wegzunehmen und wieder zurückzubekommen. Das war zumindest ihre Version der ganzen Geschichte. Und die Leute in Gilead, die haben überlegt, was sollen wir tun? Wer kann uns helfen in dieser schwierigen Situation? Und dann sind sie auf Jephtha gekommen. Sie haben gehört, der Typ leistet da Großes. Und so haben sie eine Delegation von Ältesten gesandt und wollten Jephtha dazu bewegen, als Leiter, als militärischer Leiter, die Operation gegen die Ammoniter durchzuführen und zu führen. Aber als sie bei Jephtha angekommen sind, hat Jephtha zuerst etwas anderes zu klären. Seid ihr es nicht, die mich weggejagt habt? Er spricht es an. Und die Antwort der Ältesten, und vermutlich war keiner von ihnen ein Halbbruder von Jephtha, aber sie waren natürlich da mit drin, denn wenn jemand ausgestoßen wird, dann tut das die ganze Gesellschaft, oder zumindest damals war die Gesellschaft so eng. Seid ihr es nicht, die mich weggestoßen habt? Und die Antwort der Ältesten, Ja, und genau deshalb haben wir uns jetzt zu dir gekehrt. Es ist eine Art Umkehr, das die Ältesten hier machen. Sie sagen, ja, wir sind schuldig, wir haben das gemacht. Und es ist falsch, darum sind wir jetzt bei dir. Und wir brauchen dich. Aber wir brauchen dich nicht nur als militärischer Führer, sondern wir möchten dich jetzt auch als unseren Richter haben. Du sollst der Leiter sein für uns, derjenige, der entscheidet. Sie bieten ihm hier also noch eine Stellung mehr an, als das sie am Anfang angeboten haben. Und dann kommt Jephtha und sagt, wir machen eine Art Vertrag, wir legen das fest und bringt selber aber eine Klausel hinein und sagt, nur wenn Gott mir hilft, nur wenn Gott mir beisteht in diesem Kampf, dann möchte ich auch dieses Amt des Richters übernehmen. Wie ist das mit deinen Situationen? Sind sie geklärt? Kennst du Ablehnung? Sind diese Situationen bei dir geklärt? Und wenn du Ablehnung kennst, in welche Richtung hat es sich bei dir entwickelt? Mehr Richtung Rebellion oder mehr Richtung Minderwert? Oder vielleicht beides gemeinsam? Gerade Minderwert ist oft mit Stolz verknüpft, was eben dann auch vielleicht in Richtung Rebellion gehen kann. Wenn es Minderwert ist, dann möchte ich dich heute Morgen einladen. Geh zu Jesus im Gebet und bitte ihn, dass er dir zeigt, wie er dich tatsächlich gedacht hat. Und dass du ihn dann bittest, dass er dir hilft, sich zu entfalten und zu dieser Person zu werden, die er gedacht hat, dass du bist. Wenn es Rebellion ist, dann ist die erste Priorität, die du hast, zurückzukehren zu Gott und dich unter seine Herrschaft zu stellen. Denn er ist Gott. Und nur in der Abhängigkeit von ihm können wir uns tatsächlich entfalten. So, wie Gott es für uns gedacht hat. Und für beide gilt, dass es wichtig ist, dass wir im Gespräch mit Jesus diese Personen, die uns abgelehnt haben, Jesus bringen. Und Jesus auch sagen, hey, die Leute, die haben mich abgelehnt und das war nicht in Ordnung. Wir geben dann den Rechtsakt Jesus und sagen, kümmere du dich darum, schaff du für mich Gerechtigkeit. Aber das reicht noch nicht. Dann lassen wir das los, indem wir diese Leute, die uns abgelehnt haben, ihnen vergeben und sie segnen. Gutes wünschen und Gutes um Gutes beten für ihr Leben. So, denke ich, können wir neu starten. Wir können nicht erwarten, dass uns dasselbe passiert wie bei Jephtha, dass die Leute kommen. Manchmal passiert es, aber eben oft nicht. Aber dass die Leute kommen, die uns abgelehnt haben und uns um Vergebung dafür bitten. Aber es kann manchmal passieren. Zweitens, widerstehe dem Dieb. In dieser Situation mit den Ammonitern, da entdecken wir wirklich, wie Jephtha diesen Schritt macht und zu einem reifen Staatsmann wird. Er geht nämlich nicht einfach vor, sammelt seine Truppen und denkt, losschlagen, das haben wir schon immer so gemacht, sondern jetzt sucht er den Dialog. Und er antwortet auf die Anklagen, aber er prüft die Anklagen auch, die die Ammoniter machen. Und er durchforstet sie und er sieht sehr, sehr deutlich, dass es eben so nicht stimmt. Aber das erkennt er nur, weil er ein Verständnis für die Geschichte hat und weil er weiß, was im Wort geschrieben steht. Denn das steht in der Bibel geschrieben, wie es sich tatsächlich verhalten hat damals. Dort kann er es nachlesen. Und er weiß Bescheid. Und er führt das jetzt aus und antwortet mit Boten. Und wahrscheinlich haben sie auch Schriftsätze dabei, diese Boten. Und die gehen und sagen, hey, so ist es nicht gewesen. Wir haben nicht euer Land geklaut früher. Ihr sagt uns, wir haben euer Land gestohlen. Das stimmt nicht. Denn dieses Land, das ihr jetzt beansprucht, das hat dem Volk der Amoriter gehört, nicht dem Volk der Ammoniter. Zwei ganz unterschiedliche Völker. Und dort war dieser König Schihon und von dem hat Gott uns sein Land gegeben. Ihr Ammoniter, ihr habt gemeinsame Sache mit den Moabitern gemacht und ihr habt euch kein bisschen irgendwie getraut, etwas gegen uns zu unternehmen. Aber wir haben euch auch kein bisschen von Land genommen. Und er stellt das also klar und sagt, so ist der Fakt. Und unser Gott, Quintessenz, unser Gott hat uns dieses Land gegeben. Und deshalb gehört es uns. Und eure Forderung entbehrt jeder Rechtsgrundlage. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, um zu schlachten und um zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Leben im Überfluss. Das sagt Jesus in Johannes 10, Vers 10. Leben im Überfluss. Aber der Dieb, er kommt nur, um zu schlachten und um zu stehlen. Und genau das passiert hier. Sie wollen stehlen. Aber Jephtha, er widersteht. Wenn wir jetzt von uns reden, ich denke, die wenigsten von uns haben Land, das sie verteidigen müssen. Oder? Und auch die Schweiz, wir haben zwar Grenzen, die durchlässig sind, aber wir haben zum Glück sind sie unumstritten, unsere Grenzen. Sie sind da, sie sind akzeptiert, es ist keine Frage, wir müssen das nicht verteidigen. Zumindest im Moment nicht. Aber was Jephtha hier macht, ist etwas, was wir in der Schweiz in der Zeit des Zweiten Weltkrieges im Grunde genommen auch gemacht haben. Wir nennen es die geistliche oder geistige Landesverteidigung. Und damals ging es darum, dass wir in der Schweiz unsere Geschichte gekannt haben und gewusst haben, wie das passiert ist, dass wir dieses Land überhaupt bekommen haben. Und so wurde die Motivation und auch der Mut gestärkt für das Volk, das hier gelebt hat, eben im Notfall wirklich nicht nur an die Grenze zu stehen und das Land zu verteidigen, sondern eben auch zu kämpfen, wenn es darauf angekommen wäre. Auch zu kämpfen. Geschichtsbewusstsein ist wichtig. Und wenn einem Volk die Geschichte gestohlen wird, dann wird auch ganz gerne damit auch die Motivation für dieses Land einzustehen, zu stehlen. Aber das ist die natürliche Ebene. Das Ganze geistlich übertragen, da geht es um die Segnungen, die Gott uns gegeben hat. Das ist unser Land. Was haben wir bekommen von Gott? Dadurch, weil Jesus Christus zum Beispiel am Kreuz gestorben ist für uns. Was hat Gott für uns gegeben? Segnungen bereitgestellt. Was hat er für uns gemacht? Oder auch in anderen Bereichen, wo hat er zu dir gesprochen? Wo hat er dich geführt, zum Beispiel etwas zu beginnen? Und du hast gemerkt, hey, da ist der Segen Gottes darauf, ich möchte da weitermachen, aber jetzt kommt Widerstand. Oder was ist mit den Verheißungen, die wir hier im Wort immer wieder lesen? Welche Verheißungen hat Gott dir gegeben? Und wie gehst du mit diesem Land um? Lässt du es dir stehlen? Denn der Dieb, er kommt, um zu stehlen. Der Dieb, er kommt, um zu stehlen. Ich möchte an einem Beispiel zeigen, wie ich mit solchen Segnungen umgehe. Oder wie wir, ich und Elisabeth, probieren, damit umzugehen. Es war 2015, da waren wir in St. Gallen noch, in unserer alten Gemeinde. Und wir wussten sehr genau, es ist jetzt ein Punkt, Gott führt uns weiter in eine andere Gemeinde, zum Dienst dort. Aber wir wussten nicht, welche Gemeinde. Wir hatten auch keine Ahnung, wohin es genau gehen sollte. Wir wussten einfach, es kommt hier zu einem Ende. Und wie jedes Jahr haben wir im Frühjahr, im April, Ferien gemacht. Und wir haben diese Ferien genutzt und haben Tag für Tag haben wir uns Zeit genommen, um zu beten und mit Gott darüber zu sprechen. Und am ersten Tag haben wir gebetet, so in das, im Sinn von, Gott, zeig uns, in welche Richtung, welche Gemeinde könnte es sein, in die wir als nächstes gehen sollen. Und bereits am zweiten Tag, und wir haben das vor Gott natürlich bewegt und wir haben auch gehört, versucht zu hören, was sagt er, die Schrift gelesen dazu. Und schon am nächsten Tag war uns wie klar in der Gebetszeit, es war einfach klar, Gott wird uns schon an die richtige Gemeinde führen. Wir müssen nicht den Namen kennen, er wird das tun. Und wir haben begonnen, für die Gemeinde zu beten, in die wir kommen werden. Und wir haben dafür gebetet, dass es eine Gemeinde ist, die zu uns passt. Und schon am nächsten Tag war klar, wir hatten eine große Freude über der Gemeinde, von der wir noch keine Ahnung hatten, wer sie ist, wie die Leute sind und all das. Aber es war einfach klar, Gott wird das tun. Er wird uns gut führen, er wird uns richtig führen. Und so haben wir weitergebetet und haben gebetet, dass Gott eine Gemeinde schenkt, die offen ist, die Neues erleben möchte, die bereit ist zu wachsen und sich zu entwickeln. Menschen, die dem Willen Gottes wirklich folgen wollen. Und wir hatten immer mehr Freude und so hat sich das entwickelt und entwickelt. Und wir haben ziemlich viel von Gott gebetet für eine Gemeinde, die wir damals noch nicht gekannt hatten und hatten große Freude in unserem Herzen. Als wir zurückgekommen sind aus unserem Urlaub, sind wir vor unsere alte Gemeinde gestanden und haben gesagt, es wird ungefähr ein Jahr dauern und dann werden wir weg sein. Das war April 2015. April 2016 waren wir hier, haben wir hier gestartet in dieser Gemeinde. Und Gott hat schon so viel von diesen Verheißungen, von diesen Versprechen erfüllt. Hat schon so viel getan. Aber da gibt es auch noch Dinge, die sind offen. Und auch hier, bis hierher, ich habe immer wieder, und Elisabeth auch, und viele von euch natürlich auch, wir haben immer wieder dafür gebetet, dass mehr passieren darf, dass Gott handelt, eingreift, Menschen für Herzen verändert, Menschen beruft und aussendet in ihren Dienst. Und dass die Gemeinde wächst und sich entwickelt. Und was haben wir in den letzten 6, 7 Jahren schon erleben dürfen? Alleine diese Räume, die wir hier haben, oder? Aber auch wie die Gemeinde immer wieder wächst und zunimmt. Es ist ein Segen. Aber wir halten fest. Und es gibt noch Dinge, die noch offen sind. Da bleiben wir dran. Mit Gott im Gespräch. Wir wollen das. Und wenn wir das jetzt übertragen auf uns heute Morgen, beginnen wir doch dort, wo wir unser Leben Jesus übergeben haben. Wo wir zu ihm gekommen sind und gesagt haben, ich brauche dich, du bist der lebendige Gott. Und du alleine kannst mich in Verbindung bringen mit der Ewigkeit, mit Gott selber. Dort, Christus für uns am Kreuz, ist dir bewusst, dass er dort am Kreuz dafür gesorgt hat, dass du eben Vergebung der Sünde bekommst? Ist dir bewusst, dass er die Macht der Sünde für dich entwaffnet hat? Ist dir bewusst, dass er dort am Kreuz dir die Möglichkeit geschenkt hat, dein Leben neu zu beginnen und in ein neues, ewiges Leben hineinzustehen? Ist dir bewusst, dass dort am Kreuz Gott dich zu seinem Kind gemacht hat? Du hast einen anderen Vater jetzt. Das ist nicht mehr derselbe wie früher. Nicht der leibliche, sondern geistlich gesehen. Ist dir bewusst, dass Gott dich dort am Kreuz, durch das Kreuz vom Gesetz freigemacht hat, aber dich auch von Bedrückung und Unterdrückung und Gefangenschaft geistlich gesehen befreit hat, hat Vergangenheit. Das ist sicher einer der Bereiche, in der wir unser Land ein Stück weit erkämpfen müssen. Aber grundsätzlich ist das passiert. Denn Jesus ist gekommen, um frei zu machen. Jesus ist gekommen, um frei zu machen. Bist du dir bewusst, dass du im Segen Gottes stehst? Und dass der Fluch kein Anrecht hat auf dich? Und bist du dir bewusst, dass Gott dir Versorgung verheißen hat, was du brauchst, was du nötig hast? Das hat er versprochen, dafür wird er sorgen. Und dass du dich nicht selber sorgen musst, sondern dass Jesus für dich sorgt. Bist du das bewusst? Und bist du dir bewusst, dass du nicht mehr im geistlichen Reich der Finsternis lebst, sondern rausgeholt worden bist in das Reich seines geliebten Sohnes? Und stehst du da drin? Und diese Verheißungen sind noch mehr. Da sind noch mehr. Aber entscheidend ist das, kennst du die Verheißungen und lebst du in diesen Verheißungen? Um das geht es. Und das ist drittens, kämpfe und rechne mit dem Sieg. Wir können hier von Jephtha ziemlich gut ein paar Dinge lernen. Denn die Ammoniter, die sich gegen Jephtha hier gewandt haben, sie haben dieselbe Strategie, dieselben faulen Tricks, wie das der Widersacher auch immer wieder anwendet. Und einer der ersten Tricks ist natürlich, oder Trick ist natürlich der, dass der Feind versucht, dich einfach zu bestehlen, weil er hofft, dass du gar nicht weißt, was dir gehört. Also wenn wir nicht wissen, was Gott uns für an Segnungen geschenkt hat und was er mit uns machen möchte, dann kommt der Feind, er klaut dir das, er ist ein Dieb und er wird dich einfach stehen lassen. Entscheidend ist, weißt du, erinnerst du dich, kennst du das? Und wenn du das weißt, dann sehen wir das wie bei Jephtha, oder? Jephtha, er hat in der Schrift geforscht. Und er hat entdeckt, so hat es sich damals vor 300 Jahren abgespielt. Und deshalb haben wir das Recht, hier dieses Land zu behalten und dafür zu stehen. Und das ist auch bei uns so. Wir können in der Schrift forschen. Und wenn es darum geht, nur die Grundlagen zu entdecken, dann nehmen wir Römer 5 oder Römer 4 bis Römer 8 und Galaterbrief, den ganzen Brief. Und dort werden wir die meisten Dinge finden, die Gott für uns am Kreuz durch Jesus Christus getan hat. Und dann kommt dieser zweite Trick, den der Widersacher immer wieder anwendet. Vielleicht hast du es nämlich schon gehört oder du weißt, dass es solche Zeiten gegeben hat, in denen Gott dir Zusagen gemacht hat. Und dann arbeitet der Widersacher ganz gerne mit der Zeit. Bei Jephtha waren es 300 Jahre. Nach 300 Jahren steht er auf, das gehört mir. Bei uns ist es manchmal ein Tag. Gott hat uns etwas zugesagt. Wissen wir das am nächsten Tag noch? Wir haben etwas entdeckt in der Schrift. Hey, Freiheit für das. Wissen wir es am nächsten Tag noch? Wie lange brauchen wir, bis wir diese Dinge vergessen? Und da ist es ganz gut, wenn wir uns versuchen, immer wieder an diese Dinge zu erinnern. Ich hatte eine Zeit am Anfang meines Lebens mit Jesus. Da habe ich all die Worte, die Gott zu mir gesprochen hat, in denen Verheißungen gewesen sind, für mich, habe ich aufgeschrieben und auswendig gelernt. Aufgeschrieben und auswendig gelernt. Und das hilft wirklich, das hilft etwas gegen das Vergessen. Aber mit der Zeit kann man nicht alles so oft auswendig lernen, wie man das gerne möchte. Und so kann man auch da wieder vergessen. Aber das ist ein Trick. Der Widersacher arbeitet mit deinem Vergessen. Und falls du dir dann bewusst bist, und das ist das Dritte, dann wird er kommen und er wird mit dir argumentieren. Und er wird sagen, meinst du wirklich, Jesus liebt dich? Er kann dich gar nicht lieben. Du bist viel zu schlecht dafür. Kennst du solche Argumente? Oder bist du dir sicher, Jesus liebt mich? Das weiß ich genau, denn es steht in der Bibel. Bist du dir sicher, dass Jesus dich liebt? Du darfst dir sicher sein. Es steht in der Bibel. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und mit der Welt bist du gemeint. Dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Und an einem anderen Ort. Nicht das ist die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und uns seinen Sohn gegeben hat. Auch mit der Sünde, auch da argumentiert der Widersacher immer wieder. Denkst du wirklich, Gott hört auf dich? Du bist ein Sünder. Glaubst du wirklich, die Sünde ist dir vergeben? Und falls ja, dann gibt es noch viele andere Dinge, die du auch falsch gemacht hast. Du wirst nicht vor Gott bestehen können. Gib direkt auf. So argumentiert der Widersacher. Und da widerstehen wir. Und wir dürfen den Widersacher auch mal direkt ansprechen und sagen, nein, in Galater 3, Vers 13 steht, Christus ist zum Fluch für mich geworden am Kreuz. Und deshalb bin ich frei vom Fluch. Er hat ihn getragen. Er hat den Fluch getragen. Du nimmst die Bibel und argumentierst dagegen. Der Widersacher, er wird fliehen. Er wird fliehen. Das wird ihn zum Schweigen bringen. Und dann gibt es diese neue, zusätzliche Komponente. Und dann bleib dran im Dialog mit Gott. Rede mit ihm über diese Segnungen, die er dir zugesagt hat. Und bitte darum, dass sie sich erfüllen mögen, dass sich dein Land, dass du wirklich den ganzen Ertrag aus deinem Land genießen kannst, das Gott dir zugesagt hat. Bleibe dran, gib nicht auf. Wenn nötig, kämpfe dafür gegen den Widersacher, nicht gegen Menschen. Unser Kampf ist nicht gegen Menschen, sondern er ist gegen den Widersacher. Und bleib da stehen. Und dann sehen wir das wie bei Jephtha. Jephtha musste in den Krieg ziehen, er wollte das eigentlich nicht. Aber er musste in den Krieg ziehen, ist in den Krieg gezogen und er hat einen großen Sieg errungen und die Ammoniter, sie haben eine ganze Weile Ruhe gegeben, weil sie so sehr gedemütigt worden sind auch. Und um das geht es. Bewahre dein Land, kämpfe für es, durchschaue die Listen des Widersachers und bleibe stehen. Und halte fest und erbe die Segnungen, die Gott für dich verheißen hat. Amen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns siehst. Dafür, dass du ein persönlicher Gott bist und jeden von uns mit Namen kennst. Dafür, dass du ein Gott der Liebe bist. Ein Gott der Güte und der Barmherzigkeit und trotzdem bist du allmächtig, allgegenwärtig und allwissend. Ich danke dir dafür, Vater, dass du in unsere Herzen hineinsiehst. Und du weißt ganz genau, was in unseren Herzen passiert. Und wir bitten dich, gerade dort, wo wir vielleicht als Kinder oder auch als Erwachsene Ablehnung erlebt haben, komm uns entgegen. Heile unser Herz, führe uns einen guten Weg und Herr, führe uns in dieses Land, das du uns zugesagt hast. Helfe uns zu entdecken, was für Segnungen ja, du uns geschenkt hast und wie du uns begegnen wolltest schon. Und helfe uns zu sehen, was für Verheißungen noch offen sind. Und lehre uns hier, dem Widersacher zu widerstehen und unseren Segen zu erhalten, dran zu bleiben, bis dass er sich zeigt, sich entwickelt und in unserem Leben entfaltet. Und so bitte ich dich um deine Liebe heute Morgen und um deine Fülle. Jesus, dein Wort sagt, aus deiner Gnade, aus deiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Beschenk uns überall dort, wo wir das gerade brauchen. Und leite uns, aber leite uns auf dem Weg, der ewig ist, wo wir dir begegnen und wo wir dir, lebendigen Gott, dreieinigen Gott, die Ehre geben können. Wir beten dich an für deine Allmacht. Wir beten dich an für deine Güte und für deine Gnade. Nimm unser Leben immer wieder neu und führe es so, wie du es möchtest. Bring das, was du in uns hineingelegt hast, zur vollen Entfaltung. Amen.